HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Nun ist es endlich raus. Bundesinnenministerin Nancy Faeser steht als Spitzenkandidatin der SPD für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober bereit. Innenministerin will sie trotzdem bleiben während des Wahlkampfes. Das hat die hessische SPD-Vorsitzende in einem Interview nun gesagt. Anlass für uns, einmal Nancy Faeser und ihre Geschichte genauer anzuschauen. Sie kommt ursprünglich aus Schwalbach im Main-Taunus-Kreis. Dort war ihr Vater lange Jahre Bürgermeister der Vortaunus-Gemeinde. Wie sie ihre Karriere begonnen hat und wie sie weiterging, das schildert uns Wiesbaden-Korrespondentin Sandra Müller.
Als Nancy Faeser 2003 als Abgeordnete in den Hessischen Landtag einzieht, hält sie sich noch regelmäßig mit Walken im Wald fit. Damals sagt sie:
Ich versuche eigentlich mal an nichts zu denken und mal abzuschalten und mal den Kopf frei zu kriegen.
Heute im Laufe eines eng getakteten Tages als Bundesinnenministerin bleibt ihr dafür wohl kaum noch Zeit. Doch auch wenn die 52-Jährige aus Schwalbach am Taunus seit ihrem Amtsantritt vor allem in Brüssel, Berlin oder anderen Teilen Deutschlands unterwegs ist, sprach sie stets davon, dass ihr Herz nach wie vor in Hessen sei. Das Herz, ein Wort, mit dem viele Beschreibungen von ihr verbunden sind. Als Herzblut-Politikerin beschreiben sie Beobachter der hessischen Landespolitik. Wiesbadens Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende, der sie seit über 20 Jahren kennt, findet diese Worte.
Sie hat eine wirklich große Herzenswärme, eine große Freundlichkeit.
Und wie beschreibt sie sich selbst?
Ich bin sicher ein sehr herzlicher, fröhlicher Mensch und ich kann sehr viel arbeiten.
Viel arbeiten, das sind wiederum Worte, mit denen man ihre politische Karriere beschreiben könnte. Ende der 80er Jahre tritt sie in die SPD ein. Eigentlich nicht verwunderlich, denn Faeser stammt aus einer sozialdemokratischen Familie. Der Vater war Bürgermeister in Schwalbach. Allerdings.
Mein Vater war zunächst dagegen, dass ich in die Partei eintrete. Und das war auch die ersten Jahre immer sehr schwierig und mit sehr vielen Diskussionen, auch in der Familie verbunden.
Sie setzte sich durch, an mehreren Stellen. Im Jurastudium in Frankfurt, in diversen Wirtschaftskanzleien und auch in der SPD. Ab 2003 als Abgeordnete im Landtag, später als Generalsekretärin unter Thorsten Schäfer-Gümbel. Ab 2019 als Fraktions- und Landesvorsitzende der Hessen-SPD.
In die Politik gegangen bin ich natürlich aus dem Grund, um selbst was zu bewegen und selbst was zu ändern.
Aus der Opposition heraus nicht immer einfach, doch eine andere Rolle blieb ihr im Landtag nicht. Sie engagierte sich gegen Rechtsextremismus, stand an der Seite der Opfer des Hanau-Attentats und hatte viel Kritik für Hessens Innenminister Peter Beuth übrig. Im Dezember 2021 dann der Sprung in die Bundesregierung, plötzlich selbst Innenministerin in Berlin. Neue Rolle, neue Themen, organisierte Kriminalität, Flüchtlingshilfe, Vorratsdatenspeicherung, eine andere, eine größere Ebene. Die Heimat im Taunus mit Mann und Sohn aber weit weg. Pendeln am Wochenende ist angesagt, denn die Familie ist ihr wichtig. Um den Draht nach Hause nicht zu verlieren, versucht sie auch beruflich, möglichst oft Termine in Hessen wahrzunehmen. Bleibt dann noch Zeit für sich selbst? Zumindest das Prinzip kennt sie von ihrer Familie.
Ich habe ein Patenkind, die ist 14. Insofern finde ich den Spruch "Chill mal dein Leben" eigentlich ganz nett.
Zum Chillen wird Nancy Faeser in den kommenden Wochen und Monaten wohl eher nicht kommen. Immerhin hat sie ein klares Ziel vor Augen, dass Hessen nach mehr als 20 Jahren endlich wieder von der SPD regiert wird.
Nancy Faeser will hessische Ministerpräsidentin werden. Das ist heute bekannt geworden. Aus diesem Anlass hat sie Sandra Müller porträtiert. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich diese Woche auf die Reise durch die Bundesländer begeben. Mehr Bürgerkontakt und viele Diskussionen mit dem Wahlvolk. Das hat er sich vorgenommen. Und so ist er auch bei uns in Hessen gelandet, und zwar in Mittelhessen im schönen Marburg. Unter anderem auch bei dem Impfstoffhersteller BioNTech. Benjamin Müller hat ihn bei seinem Besuch beobachtet. Hören Sie sein Gespräch mit hr-Info-Moderator Gerd Kuhn.
Am Nachmittag, da ist er im Kinder- und Jugendparlament der Stadt Marburg. Da sind dann 120 Schülerinnen und Schüler. Die zeigen dem Kanzler erstmal, was sie da eigentlich so machen in einem Kinder- und Jugendparlament. Und dann gibt es unter Ausschluss der Öffentlichkeit auch so eine Art Fragerunde. Da kann man dem Kanzler einfach dann mal die Fragen stellen, die halt keiner mal so mitkriegen soll, die Presse zum Beispiel. Und am Abend geht es dann in den Lokschuppen zum Bürgerdialog. Da sind 150 ausgewählte Bürgerinnen und Bürger. Die wurden aus einer Auswahl von ungefähr 800-900 Leuten, wurden die eben rausgesucht. Und die können dem Kanzler dann auch Fragen stellen und einfach mal ihm auch ein bisschen auf den Zahn fühlen und nachfragen, was sie denn so wissen möchten.
Nun haben sich in Marburg allerdings auch verschiedene Proteste gegen den Kanzler formiert oder werden sich noch formieren. Wer protestiert denn da und wie groß sind diese Demonstrationen und Kundgebungen?
Ja, genau. Also es gibt 5 Veranstaltungen, die angemeldet sind. Das sind Kundgebungen und Demonstrationen, wie du gesagt hast. Die größte zum Beispiel, das ist der AStA Marburg, also der Allgemeine Studierendenausschuss der Uni Marburg sozusagen. Da sind 200 Leute angemeldet. Die fordern zum Beispiel 100 Milliarden für Bildung und nicht in die Rüstung zu investieren. Und es gibt auch kleinere Demos, zum Beispiel am Abend, da ist eine eher kritische. Da sind zwar nur 30 Leute angemeldet, aber der Anmelder, das ist ein ehemaliges NPD-Mitglied, der dann in der rechten Szene unterwegs war, sich dann so ein bisschen in den Querdenkerbereich aufgemacht hat. Und die Polizei sagt aber, Stand jetzt aktuell ist alles ruhig in der Stadt, bis auf ein paar Verkehrsbehinderungen. Sie rechnen auch nicht mit größeren Zwischenfällen. Trotzdem sind natürlich viele Polizisten im Einsatz und auch Sprengstoffspürhunde.
Sagt Benjamin Müller über seine Eindrücke von dem Besuch des Kanzlers Olaf Scholz heute bei BioNTech und im Bürgerdialog in Marburg. Die Kühltürme des Atomkraftwerkes Biblis waren immer von weit her sichtbar. Jetzt wird Biblis aber zurückgebaut und jetzt war der erste Kühlturm an der Reihe. 80 Meter ist er hoch und 15.000 Tonnen schwer. Er fiel in sich zusammen und Anna Vogel hat das Spektakel für uns beobachtet.
2 große Kuppeln, 4 Kühltürme. Am Morgen noch sieht das Atomkraftwerk Biblis aus wie immer. Einzig die kleine Traube von neugierigen Zuschauern verrät, dass hier heute ein symbolischer Tag ist. Wolfgang Kessel aus Biblis schaut vom Parkplatz aus zu dem großen 80 Meter hohen Turm vor sich.
Ich bin ehemaliger Mitarbeiter vom RWE und war öfters in den Türmen drin. Deswegen interessiert mich das, wenn das Ding zusammenfällt. Ja, das erste Monument, das fällt.
Auch Heinz Lahr hat jahrelang im Atomkraftwerk gearbeitet. Deshalb ist es auch für ihn heute ein besonderer Moment, wenn der Kühlturm fallen soll.
Das wird man auf jeden Fall weithin sehen. Und 85 Meter hoher Turm stürzt auch nicht jeden Tag ein. Also das kann man auch mal anschauen.
Christoph Lewalter neben ihm ist Ingenieur und hat ebenfalls bis vor 5 Jahren im Atomkraftwerk Biblis gearbeitet. Er interessiert sich vor allem dafür, wie der Turm zum Einsturz gebracht werden soll. Denn der Kraftwerksbetreiber RWE will den Turm nicht sprengen, sondern ihn statisch so schwächen, dass er am Ende in sich zusammenstürzt. Christoph Lewalter erklärt.
Wenn das so ist, wie die das geplant haben, sind jetzt entsprechende Trennschnitte gemacht worden, senkrechte. Und der Kühlturm hat ja Inneneinbauten und der wird quasi innen drin so stützen, die das Ganze quasi statisch abstützen. Und wenn jetzt die richtige Stütze weggenommen wird, dann wird ein Segment einfallen und dann wird das so wie so ein Dominoeffekt zusammenfallen. So ist die Theorie.
6 Stützen halten den Turm an diesem Morgen noch. Ein ferngesteuerter Bagger entfernt eine nach der anderen. Erst bei der 6. Stütze gibt der Kühlturm nach. Eine große Staubwolke ist zu sehen. Es dauert nur Sekunden, dann stehen nur noch 3 Kühltürme am Atomkraftwerk Biblis. Zurück bleiben 15.000 Tonnen Bauschutt, die laut RWE jetzt so weit wie möglich recycelt werden sollen, etwa in der Zementindustrie. Der ehemalige Kraftwerksmitarbeiter Wolfgang Kissel bleibt noch einige Momente stehen, um auf die Stelle zu schauen.
Bilderbuchmäßig gefallen. Schön eingeknickt und auf der Stelle zusammengefallen, wie es sein soll.
Er greift sich kurz an die Mütze, dann ergänzt er.
Die Sicht wird freier auf der Rhein. Wenn man da lang drin gearbeitet hat, fehlt dann doch schon irgendwo was.
Auch Ingenieur Christoph Lewalter sieht diesen Tag heute mit gemischten Gefühlen.
Kraftwerk war schon einer der größten Arbeitgeber hier in Biblis. Sie tun sich natürlich schwer, jetzt hier in dieser Region entsprechend adäquate Arbeitsplätze zu finden. Ja.
Immer wieder wird heute in Gesprächen mit ehemaligen Kraftwerksmitarbeitern deutlich, sie können das schnelle Ende des Atomkraftwerks Biblis 2011 immer noch nicht nachvollziehen. Deshalb sind sie auch heute gekommen, so Klaus Meck, zum eingestürzten Kühlturm.
Das ist ja im Grunde der Anfang. Man sieht jetzt auch optisch halt, dass sich was verändert. Jetzt geht es im Grunde dem Ende zu.
Der 2. Kühlturm von Block A soll noch diesen Februar fallen, die beiden letzten Kühltürme dann im nächsten Jahr. Und 2032 dann, so das Ziel, soll das ehemalige Atomkraftwerk Biblis endgültig kein Atomkraftwerk mehr sein.
Der erste von 4 Kühltürmen ist in Biblis abgebaut worden. Anna Vogel hat darüber berichtet. Seit letzter Woche wird in Wiesbaden und weit darüber hinaus über den weltberühmten Opernstar Anna Netrebko und ihren Auftritt bei den Maifestspielen in Wiesbaden gestritten. Das Problem: Zu den Maifestspielen sind auch ein ukrainisches Theater und ein ukrainisches Orchester geladen. Auf der anderen Seite protestiert nun aber der Kulturminister der Ukraine gegen diesen Auftritt von Netrebko. Auf der anderen Seite verficht der Intendant der Maifestspiele vehement seine Idee der Völkerverständigung durch Kultur eben. Andrea Bonhagen.
Der Auftritt von Anna Netrebko bei den Maifestspielen in Wiesbaden ist zu einem Politikum geworden. Netrebkos Stimme ist unvergleichlich. Aber das sind die Musikerinnen und Musiker der Nationalphilharmonie der Ukraine aus Kiew. Ihr Direktor schreibt uns, aus moralisch-ethischen Gründen komme das Orchester nicht, wenn Anna Netrebko auftrete. Eine grundsätzliche Position in Zeiten der russischen Aggression gegen die Ukraine, heißt es. Auch das Theater aus Kharkiv wird nicht kommen. In einem Brief steht:
Vielleicht ist das Ziel, einen Dialog zwischen den Kulturen anzustoßen. Aber wenn wir Gebiete verlieren und die Menschen Leben verlieren, wenn Millionen Menschen ihre Heimat verlassen müssen, wenn Millionen Menschen viele Stunden am Tag ohne Strom verbringen, ohne Wasser und Heizung, ist für uns der Dialog absolut unmöglich.
Nach wie vor sieht aber der Wiesbadener Theaterintendant Uwe-Erik Laufenberg kein Problem, bei einem Festival zugleich russische und ukrainische Künstlerinnen und Künstler zu begrüßen. Nach anderthalb Wochen Streit ist der Stand so: Alle bleiben eingeladen.
Anna Netrebko hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Nichts. Sie darf in Russland nicht mehr auftreten, weil sie sich gegen den Ukraine-Krieg geäußert hat. Und wenn wir ihr hier auch Auftrittsverbot geben würden, was würden wir denn da machen mit?
Der ukrainische Kulturminister Oleksandr Tkaschenko sieht das ganz anders. Er schreibt einen Brief an die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth, den uns das Staatstheater zur Verfügung gestellt hat.
Bitte lassen Sie nicht zu, dass sich die internationalen Maifestspiele in Wiesbaden in dieses irreführende Spiel einmischen,
heißt es da. Netrebko sei ein Symbol russischer Propaganda. Grundsätzlich macht der Minister die russische Kultur mit für Kriegsverbrechen in der Ukraine verantwortlich. Die Soldaten seien mit dieser russischen Kultur erzogen worden. Claudia Roth schreibt dazu grundsätzlich, sie könne die ukrainischen Absagen verstehen, aber die Gestaltung der Maifestspiele liege in der Verantwortung des Wiesbadener Theaters. Und was sagt Anna Netrebko? Sie gibt keine Interviews, sagt ihr Agent in London, Miguel Esteban. Aber
Anna is very happy to have been invited to make her debut at the International Festival in May at the Staatstheater Wiesbaden and to sing a new role for the first time, which is very important for her.
Sie freue sich auf Wiesbaden und eine neue Rolle dort, die sie noch nicht gesungen habe, die Abigail in Nabucco. Sie sei für eine Zeit nicht aufgetreten, nun stehe sie wieder gerne auf der Bühne. Die Proteste vor Opernhäusern seien zivil und Teil der Meinungsfreiheit. Bei dem Foto mit dem russischen Separatistenführer und einer Flagge, auf das sich viele Kritiker beziehen, sei sie überrumpelt worden. Der Mann habe die Flagge aus der Hosentasche gezogen. Sie habe für eine Oper im Donbass gespendet. Darüber, dass ein Separatistenführer zur Pressekonferenz kommen werde, sei sie nicht informiert gewesen.
Anna has condemned the war.
Anna Netrebko habe dreimal den Krieg kritisiert. Was ihr jetzt passiere, sei fehlgeleitet.
Wie reagieren Stadtland und andere Beteiligte auf die Einladung von der umstrittenen russischen Opernsängerin Anna Netrebko? Andrea Bonhagen hat es uns geschildert. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Infos aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.